den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
In Zeiten von Smartphone und Social Media ist sie schleichend aus der Mode gekommen, die Visitenkarte. Dass sie vor 100 Jahren noch voll im Saft stand, dokumentiert sich in einem Text aus den Altonaer neuesten Nachrichten vom 21. November 1924, der sich die Mühe macht, zu ergründen, wo historisch die Wurzeln dieses ungewöhnlichen Ausweisdokuments liegen. Die Autorin Bertha Tona spekuliert zunächst Richtung Frankreich, dann aber doch eher über Venedig ins ferne China und macht sich zudem ein paar Gedanken auch über Stilfragen. An ihrer Seite ist für uns Frank Riede.
Die Geschichte der Visitenkarte von Bertha Tona. Wann und wo die Visitenkarte zuerst entstanden ist und gebraucht wurde, wird man heute kaum noch feststellen können. Manche nehmen an, dass sie eine französische Erfindung sei. Doch musste diese Erfindung dann, unabhängig von dem somit in Europa noch nicht bekannt gewesenen chinesischen Brauch sein, der die Visitenkarte schon seit Jahrhunderten kannte. Dem steht aber die Tatsache gegenüber, dass man die ersten Visitenkarten im Abendlande schon im 16. Jahrhundert, und zwar zuerst in Venedig, benutzte, wo sie wahrscheinlich aus China eingeführt worden sind. Danach wird die Visitenkarte als Ergebnis der so hochstehenden Kultur Chinas, das schon frühzeitig die Notwendigkeit eines persönlichen Ausweises für den Menschen erkannt haben wird, zu buchen sein. Wahrscheinlich, dass dann die den Chinesen abgeguckte Erfindung von Venedig sehr rasch ihren Weg nach Paris nahm, wo man die ersten Visitenkarten zur Zeit Ludwigs des 14. im Gebrauch findet. Hier sollen sie sich zwar aus der Spielkarte entwickelt haben, auf deren Rückseite man seinen Namen schrieb und die man dem Besuchten in das Türschloss steckte, wenn man ihn nicht zu Hause traf. Aber auch hier lässt sich immerhin noch ein Zusammenhang mit dem chinesischen Brauch herstellen. Die chinesischen Karten vollends nachzuahmen, fand sich ohnehin kein sonderlicher Grund, da man hier im Allgemeinen recht große Blätter benutzte, die man nach dem Rang des Betreffenden oder der Ehre, welche man dem zu Besuchenden erweisen wollte, oft von solchem Umfang wählte, dass ein Diener sie tragen musste. Im 18. Jahrhundert begann man der Visitenkarte größere Aufmerksamkeit zu widmen und sie künstlerisch auszustatten. Sie erschien nunmehr nach der Art des Ex Libris. Maler und Zeichner beschäftigten sich mit ihr, umrahmten die Namen mit Blumen und Früchten und schmückten sie mit auf Beruf und Wohnung des Eigentümers bezüglichen Allegorien oder allerlei landschaftlichen und zeichnerischen Motiven. Bald nahm man zur Erzielung einer möglichsten Vielseitigkeit selbst die Mythologie zur Hilfe und Troubadour- und Ritterbilder, antike Ruinen und verfallene Tempel schmückten zierlich die kleinen Dokumente. Aber das alles war künstlerische Spielerei, eine Liebhaberei, die so recht in den zierlichen, glänzenden Rahmen des Rokoko hineinpasst. Der später allgemein gewordene Brauch in der Verwendung der Karten, die damit ziemlich alltäglich und profan wurden, machte dem ein Ende. In Deutschland ist es ein Preiskurant der Tapetenfabrik Breitkopf in Leipzig aus dem Jahre 1786, das uns zum ersten Mal Kunde von der Existenz solcher Karten in unserem Lande gibt. Und zwar werden hier Visitenbilliers auf weiß geglätteter dünner Pappe das 100 zu 20, kleinere zu 16 und 12 Groschen angeboten. Natürlich konnte es sich hier nur um ganz gewöhnliche Karten handeln und seit 1820 der Gebrauch dieser Karten ganz allgemein wurde, bediente man sich überhaupt nur noch ganz gewöhnlicher viereckiger Kartons, von denen man bei verfehlten Besuchen eine Ecke, statt sie umzubiegen, gänzlich abriss. Dennoch bemächtigte sich Mode- und Geschmacksspekulation auch der Visitenkarte bald. Man brachte sie als dünne Eisenplättchen in den Handel, fertigte sie aus Aluminium, Zelluloid, ja selbst aus Holz und Kork. Ab und zu wurden Glanzkarten, sogenannte Eiskarten, in deren Blumen- und Fähnchenverzierungen die alte Rokokomode wieder eine bescheidene Auferstehung feierte, beliebt. Doch gelten sie heute für durchaus geschmacklos und sind aus der guten Gesellschaft verbannt. Immerhin bleiben Format und Schrift der Mode unterworfen. Und auch die Anschriften ändern sich durch den Einfluss der gesellschaftlichen Sitten. Für besonders geschmacklos gilt es, die Visitenkarte nach dem Faksimile der eigenen Handschrift stechen zu lassen, obgleich derartige Versuche sich immer wieder hervorwagen. Auch die Ex-Libris-Form mit eingeschlossenem Faksimile wurde noch vor wenigen Jahren wieder zu erwecken gesucht. Man sah damals derartige Karten von der früheren Kronprinzessin und anderen hochgestellten Personen, ohne dass sich diese Karten durchzusetzen vermochten. Die vornehme, gewählte Einfachheit und Unaufdringlichkeit bleibt immer das oberste Gesetz für jede Äußerung des guten Geschmacks und der guten Lebensart.
Es folgt die Visitenkarte von Auf den Tag genau. Professor Dr. Auf den Tag genau. Akademiestraße 24, Hamburg. Aufdentaggenau@posteo.de. Wir empfehlen uns, bleiben Sie uns gewogen. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.